Bevor dieser Text losgeht, ist Jesus verhaftet worden, er ist verhört worden, er ist gefoltert worden, er ist umgebracht worden, er ist gestorben, er ist einbalsamiert worden und in eine Grabhöhle gelegt worden. Vor das Grab ist ein großer Stein gerollt worden, dieser Stein wurde versiegelt, wurde von römischen Soldaten bewacht. Dann kam der Samstag, der Sabbat, der Ruhetag. Und am frühen Sonntagmorgen sind einige Frauen zum Grab gegangen, weil sie auch gerne noch den Herrn mit Ölen salben wollten, ihm die letzte Ehre erweisen wollten. Und zu ihrem Erstaunen ist das Grab leer. Ist der Stein, liegt ganz woanders, die römischen Soldaten sind auch weg. Und sie laufen zu den Jüngern, berichten ihnen davon, dass das Grab leer ist, dass der Stein weg ist. Und Johannes und Petrus laufen auch zum Grab, gucken sich das genau an, untersuchen das, schauen sich genau an und versuchen zu rekonstruieren, was ist hier passiert. Und dann gehen sie wieder nach Hause und Maria Magdalena, eine der Frauen, steht noch alleine am Grab. Und ich lese euch den Bericht aus Johannes 20 ab den Versen 11 bis 18. Maria stand noch vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und einer am Fußende. Warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, wenn du ihn fortgenommen hast, so sag mir, wohin du ihn gebracht hast. Ich möchte hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Herr. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht zurück. Ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich gehe zu dem, der mein und euer Vater ist. Mein Gott und euer Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und sagte, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete ihnen, was er ihr aufgetragen hatte. Maria steht vor dem Grab von Jesus und beweint ihren toten Herrn. Sie beweint den Mann, an den sie geglaubt hat, in den sie ihre Hoffnung investiert hat, mit dem sie viel erlebt hat, mit dem sie viel Zeit verbracht hat, der sie von 7 Dämonen befreit hat. Dieser Mann, mit dem sie einige Monate umhergezogen ist, den sie geliebt hat, an den sie geglaubt hat. Und sie steht sozusagen am Ende vom Leben von Jesus Christus vor seinem Scherbenhaufen. Alles ist kaputt. Es gab zu dieser Zeit eine Menge Messiasse, die aufgetreten sind und die Anhänger um sich geschart haben. Wir können in den Geschichtsbüchern von einigen lesen. Und die hatten einen Aufstieg und dann irgendwann sind sie ums Leben gekommen und dann war die Sache abrupt erledigt und alle wussten, okay, wir haben uns getäuscht, das war nicht der Messias. Und sie steht nicht nur vor dem Scherbenhaufen von Jesus, sondern irgendwie auch vor ihrem Scherbenhaufen. Auch persönlich vor dem Nichts. Und ich finde es erstmal echt faszinierend und bemerkenswert, dass Jesus auf sie zugeht und sich wieder mal, wie eigentlich sein ganzes Leben, scheinbar von irgendwelchen Einzelschicksalen, von irgendwelchen Notfällen, es sieht so aus, als würde er sich aufhalten lassen. Es geht um eine Riesensache. Es geht um die Veränderung des Laufs der Geschichte. Der Moment in seinem Leben und er sieht wieder den Einzelnen. Das finde ich so faszinierend. Er sieht Maria Magdalena und ihre Not und nimmt sich Zeit für ihre Situation. Wahnsinn. Ein Grund, weswegen man Jesus lieben kann, dass er so ein Herz hat. Und er stellt ihr zwei Fragen. Warum weinst du? Wen suchst du? Vielleicht sind das auch Fragen, die Jesus mir stellt, die Jesus dir stellt heute Morgen. Warum weinst du? Was macht dich traurig? Was zieht dich runter? Was macht dich frustriert? Was ist die Schwere auf deiner Seele? Und wen suchst du eigentlich? wo suchst du? Wen suchst du? Wen suchst du wirklich? Wenn Jesus Fragen stellt, ist das ganz häufig so, dass er eigentlich gar nicht so sehr die Antwort hören muss. Wenn Gott Fragen stellt, dann ist das nicht, dass er die Informationen braucht. Denn die Bibel sagt, dass er hinter unsere Stirn gucken kann, dass er sogar in unser Herz gucken kann und weiß, was wir fühlen. Er muss die Antwort eigentlich nicht so sehr hören. Die Antwort müssen wir eigentlich eher hören. Und mit diesen Antworten müssen wir irgendwie auch zu ihm kommen. Das muss irgendwie so connecten, diese Punkte. Warum weinst du? Was macht dich wirklich traurig? Und wen suchst du? Maria hat einen toten Jesus gesucht und spricht mit den Leuten darüber, wen sie sucht. Und sie erkennt Jesus nicht. Keine Ahnung ganz genau, warum nicht. Das wird nicht so genau erklärt. Sie hält ihn für den Gärtner, vielleicht weil es irgendwie immer der Gärtner ist, aber vielleicht auch, weil die Lichtverhältnisse komisch waren und Jesus stand so ein bisschen hinter dem Sonnenlicht und sie konnte ihn nicht so genau erkennen. Vielleicht hat er sich auch so zur Seite gestellt und seinen Mantelkragen hochgeklappt, dass man ihn nicht so richtig sehen konnte. Aber ich glaube das nicht, weil das irgendwie komisch wäre. Ich glaube, dass es der Grund ist, dass Maria Magdalena total frustriert war. Und wenn es einen Grund gibt, total frustriert zu sein, dann ja wohl in so einer Situation. Total enttäuscht zu sein, vielleicht den Glauben ein Stück weit verloren zu haben oder vielleicht auch ganz verloren zu haben. Und sie erkennt Jesus in diesen Ereignissen überhaupt nicht mehr. Mitten in diesem Chaos, mitten in dieser Katastrophe hat sie jegliches Gespür für Gottes Liebe oder Gottes Souveränität, dass Gott noch irgendwo hier drin wäre, dass das irgendwie noch zum Guten ausgehen könnte. Sie kann das nicht mehr spüren und sie kann ihn sogar noch nicht mehr erkennen, obwohl er direkt vor ihr steht. Es gibt einige Momente, wo uns in der Bibel von solchen Situationen beschrieben wird. Wer die Bibel ein bisschen besser kennt, der hat die Geschichte von den Jüngern im Sturm mal gelesen. Sie haben Todesangst und Jesus kommt auf sie zu und sie schreien vor Entsetzen, weil sie ihn für ein Gespenst halten und ihn nicht erkennen. Das scheint es immer mal wieder gegeben zu haben, wenn Leute in der innerlichen Katastrophe sind, wenn die Verletzung so schmerzt, wenn es irgendwie so ein Chaos ist, wenn Traurigkeit so stark ist, wenn Glaube verloren geht, dann können wir manchmal Jesus nicht erkennen, obwohl er direkt vor uns steht. Und das ist heute immer noch so. Dann kann unser Herz so taub sein, dass wir es nicht empfinden können. Und Jesus zeigt sich ihr. Also er möchte, dass sie ihn erkennt. Er möchte nicht unerkannt bleiben. Und ich finde es eine zweite Sache, die ich total bemerkenswert finde, ist, dass er sich, wie er sich ihr vorstellt, er sagt nicht, ich bin es, Jesus, sondern man könnte sogar fast anders sagen, du bist es, Maria. Auch hier wieder, es geht ihm eigentlich nicht so sehr um sich irgendwie. Obwohl es sein Moment ist, obwohl es sein großer Moment ist, hat er den Blick für Maria. Wahnsinn. Er sagt an anderer Stelle, ich bin das Licht dieser Welt. Ich werde wiederkommen, ich werde diese ganze Welt richten. Ich fahre jetzt in den Himmel hoch und werde mich zu Rechten Gottes setzen und dann werde ich mein Reich bauen und die Pforten der Hölle werden ihm nicht standhalten können oder werden dieses Reich nicht überwinden können und ich werde wiederkommen. Es geht um das ganz Große und doch geht es Jesus auch um Maria. Maria ist nicht irgendeine Nummer, ist nicht ein völlig unbedeutendes Zahnrädchen in seiner Maschinerie von Millionen von Christen, sondern er findet Maria wichtig. Das ist so der zweite Punkt. Der erste Punkt war, Jesus stellt Fragen. Jesus stellt vielleicht auch dir Fragen. Könnt ihr die Folie gerne einmal einblenden? Jesus stellt Fragen. Und der zweite Punkt, von der PowerPoint immer weiter. Jesus sieht Maria und er nennt sie bei ihrem Namen. Und das ist das Zweite, was ich heute irgendwie so in ganz groß machen möchte. Ich finde das total irre, dass Jesus auch deinen Namen ruft. Er ruft Peter. Er ruft Dörte, Volker, Dani, Jonas, Lena, Anne, Mireille, Kathi, Wolfgang. Das kann alles ändern. Wenn wir plötzlich merken, hey Mann, ihm geht es um mich? Ihm geht es wirklich um mich? Er ruft meinen Namen? Meine Frau Anne hat das mal erlebt, als sie ein kleines Kind war, haben sie Urlaub gemacht in Belgien am Strand und sie ist verloren gegangen am Strand. Viele Touristen und am Strand kann man dann als kleines Kind irgendwie plötzlich sieht irgendwie auch alles gleich aus. Alle Strandkörbe, alle Leute und sie hat nicht mehr nach Hause gefunden und sich ernsthafte Sorgen gemacht. Und irgendwann hat sie jemanden entdeckt und ist mit ihr zu so einem Strandwächter hingegangen, der dann eine Durchsage machen konnte, die Anne sucht. Ihre Eltern. Die Anne ist gerade hier verloren gegangen. Und was ein Gefühl, wenn die Mama ankommt und ihren Namen ruft. Anne, Anne, hier bin ich. Und Jesus ruft ihren Namen. Und Jesus ruft deinen Namen. Und das kann man irgendwie nicht erklären. Das ist nicht intellektuelles Ping-Pong, wo man sagen kann, der Name hat im Hebräischen so viel bedeutet. Das war die Identität eines Menschen. Da hat man so viel dran festgemacht. Das könnte man alles erklären. Und doch geht es eigentlich darum zu merken, der Herr hat mich bei meinem Namen gerufen. Könnt ihr einmal die Bibelstelle aus Jesaja einblenden? Jesaja 43, Vers 1. Vielleicht ist das ein Satz, der heute gerade für dich gilt. Hab keine Angst. Könnt ihr den einmal einblenden? Die Folie. Jesaja 43, Vers 1. Hab keine Angst. Hallo, Miri, könnt ihr? Okay. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Hab keine Angst, ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Ja, und das Dritte, was ich irgendwie heute Morgen highlighten möchte, ist, dass Jesus mit Maria redet und da gibt es so eine Stelle, die, also bevor ich das, was ich highlighten möchte, möchte ich nur mal kurz darauf eingehen, wo er zu ihr sagt, halt mich nicht fest, einige Bibelstellen übersetzen auch, berühre mich nicht oder berühre mich jetzt nicht mehr, lass mich los oder so, denn ich bin noch nicht in den Himmel aufgefahren. Jesus hat sich sehr wohl berühren lassen von den Leuten. An einer Stelle in Ostern steht, dass ihm die Frauen um die Füße gefallen sind. An einer Stelle steht, dass die Jünger, insbesondere Thomas, seine Wundmale untersucht haben und fühlen konnten. Und dass sie gegessen haben, Fisch gegessen haben. Dass er wirklich körperlich voll da war und mit ihnen Gemeinschaft hatte. Und ich glaube, das, was er hier meint, lass mich los, halt mich nicht fest, ist eher darauf bezogen, hey, es fängt jetzt was Neues an. Es fängt was Neues an. Ich werde jetzt demnächst in den Himmel auffahren und dann werde ich meinen Geist schicken und dann werde ich ganz nah bei dir dran sein. Und es beginnt etwas richtig, richtig Großes. Es ist nicht das Ende. Es ist nicht jetzt hier das Ende der Story. Es ist nicht der Scherbenhaufen, sondern es ist der Start von einer riesengroßen Sache. Und dann schickt er sie los und sagt, geh zu meinen Brüdern. Und das finde ich total irre. Denn Jesus meint damit nicht seine leiblichen Brüder, er hatte auch leibliche Brüder, Maria hatte noch andere Kinder, Töchter und Söhne, die Namen der Töchter wissen wir leider nicht, aber die Namen der Söhne wissen wir. Aber hier meint er seine Jünger, seine Leute. Und es ist das erste Mal in der Bibel, dass Jesus seine Jünger seine Brüder nennt. Und auch das finde ich bemerkenswert. Denn eigentlich könnte er noch echten Hals haben, noch echt irgendwie auch ziemlich enttäuscht sein von seinen Leuten. Ihr Bibelleser, ihr wisst irgendwie, dass das kurz zuvor, er hat 3,5 Jahre in diese Leute investiert, haben sie ihn alle so enttäuscht. Er hatte sie gebeten, einmal mit ihnen zu beten zusammen, so wie ich euch vielleicht gerade gebeten habe. Und was haben sie gemacht? Sie haben vielleicht auch ein bisschen länger gebetet, aber sie sind eingeschlafen. Danach irgendwie einer verrät ihn gegen Geld. Der nächste schwört irgendwie, Gott soll ihn strafen. Er hat diesen Jesus noch nie in seinem Leben gesehen. Die anderen rennen alle weg und hast du 3,5 Jahre Blut, Schweiß, Kraft, Liebe in diese Leute investiert und sie lassen dich alle dermaßen im Stich. Also wenn Jesus da irgendwie doch nochmal so einen kleinen Seitenhieb so irgendwie geht zu diesen Angsthasen oder bestell mal schöne Grüße, ich bin wieder da, wir sprechen noch über die letzten Tage oder irgendwas, das wäre sowas von verständlich gewesen. Und doch gibt er irgendwie wie so ein, nenn dir sie zum ersten Mal, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe jetzt zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und ich finde, das ist, man hat diese Truppe von Leuten, die sich da ja mit Ruhm bekleckert, also nicht mit Ruhm bekleckert haben, wir untertrieben, die gerade gefühlt maximal versagt haben. Und er bezeichnet sie als seine Brüder. Immer noch seine Mannschaft, das hat sich nicht geändert, sie sind immer noch seine Leute, er baut nach wie vor auf sie. Trotz allen Niederlagen, trotz allem Versagen, er glaubt immer noch an sie. Und das finde ich total irre. Folie Nummer 4, 5, offenbar die nächste. Mein nächster Punkt, Jesus sagt dir, wer du bist. Eine der 1-Million-Euro-Fragen in unserem Leben ist, wer bin ich eigentlich? Und diese Frage variiert im Laufe des Lebens immer mal wieder und irgendwann wird sie so, nicht wer bin ich eigentlich, sondern wer bin ich eigentlich wirklich, was wir uns immer wieder diese Frage stellen. Wer möchte ich sein oder wer bin ich in diesem Lebensabschnitt? Was ist meine Rolle? Wer soll ich sein? Und eine dieser üblichen Antworten, die wir aktuell finden in Literatur, in Schulungen, in Schule, ist, guck in dich hinein und dann entscheide, wer du bist. Du kannst sein, wer du willst, du kannst der sein, du kannst der sein, du kannst das ganz alleine in dir ausmachen. Ich glaube, dass diese Frage nicht total, also diese Antwort nicht total Blödsinn ist, aber dass sie für sich alleine totaler Blödsinn ist. Denn so klappt das nicht. Das geht nicht. Wir können nicht aus uns selber heraus unseren Wert feststellen. Wir können nicht aus uns selber heraus isoliert sagen, wer wir sind. Weil wir soziale Wesen sind, die nur mit anderen Menschen uns selber erkennen können, wer wir sind und wer wir nicht sind. Das ist nicht alleine möglich. Wenn du einen Gebrauchtwagen verkaufen willst und du sagst, okay, ich stelle den jetzt bei Autoscout24 ins Netz und ich lege den Preis fest. Solange nicht ein Zweiter daherkommt und diesen Preis bestätigt, ist es unklar, ob es der Preis ist. Wenn ich unseren alten Golf reinstelle ins Netz und sage, der ist 25.000 Euro wert. Solange nicht irgendjemand da draufklickt und sagt, ich kaufe das für 25.000 Euro, mir das Geld in die Hand drückt und wirklich sagt, der Deal ist jetzt perfekt. Ab dann ist dieser Wagen in dem Moment 25.000 Euro wert. Aber vorher ist das eine reine Behauptung von mir. Da kann ich alles behaupten. Kann sagen, ja, da haben schon Leute mitgefahren. Das ist, also der hat schon einen Nostalgiewert. Der hat einen, oh, was ich da erlebt habe, wo wir hingefahren sind, allein die Erinnerung, unbezahlbar. Und ich kann irgendeinen Wert festlegen. Aber wenn ich das nur alleine mache, ist es im Zweifelsfalle der absolute Mumpitz. Solange nicht jemand dazukommt und das bestätigt. Wir brauchen jemanden, den wir ehren oder den wir anerkennen, der uns ehrt und uns anerkennt. Wir brauchen jemanden, den wir respektieren, der uns respektiert. Es gibt ja manchmal so Situationen, da bekommst du ein Lob, der dir etwas sagt, der dir ein Feedback gibt zu dir selber. Bei unserer Einweihungsparty in der Emilienstraße, also bei uns zu Hause, also nicht hier im Kultschock die Einweihungsparty, sondern bei uns zu Hause, haben wir auch ganz viele Wohnungsführungen gemacht und die Leute haben uns unsere Wohnung angeguckt und eine Wohnung sagt sehr viel aus über das, wer du bist. Und jemand war da, der hat sich die Wohnung angeguckt und der war in den 80ern hängen geblieben, von seinem äußeren Erscheinungsbild, von seiner Mode, der hatte, also damals war das überhaupt nicht in, der hatte noch so Neonsachen irgendwie an, der hatte Fukuhila und der sagte dann am Schluss, Jean und Klaus, ihr dürft gleich später mal raten, wen ich meine, der sagte so, also eure Wohnung hat mir am allerbesten gefallen. Da dachte ich, ach du Schreck, was haben wir falsch gemacht? Es muss schon jemand sein, also manchmal kann ein Lob aus dem falschen Mund schon fast irgendwie eine Beleidigung sein. Wenn jemand sagt, oh, das hat mir aber musikalisch heute gefallen, dann denkst du dir, ach du Schreck, bei der Musik, die du sonst hörst, war es so schlimm? Nein, ein Lob von jemandem, den wir respektieren, das baut auf. wenn jemand ist, den wir schätzen, der einen Sachverstand hat, wenn jemand ist, der selber ein Musiker ist und dann hinterher nach vorne geht und sagt, boah, die Musik war heute toll oder der Sound war heute super, das baut auf. Wenn wir jemanden lieben und er uns zurückliebt, dann wird die Sache erst richtig wertvoll. Wir können das nicht aus uns selber heraus klar machen. Und ich glaube, dass Jesus der ist, der absolut zu respektieren ist, der bewundernswert ist, der Ahnung hat. Obwohl es eigentlich so aussieht wie eine totale Katastrophe und in jedem Managementbuch eigentlich durchfallen würde, da hast du jemanden, der sich scheinbar immer wieder von Einzelleuten aufhalten lässt, der sich um den Einzelnen kümmert, der sich eher auch sorgt um seine Leute, als versuchen, das Größte aus ihnen so an Zeit und Energie rauszupressen für seine Zwecke, der sich um seine Leute kümmert. Und doch hat er den langfristig größten Erfolg von jedem Leiter. Gibt es keinen, der so viele Leute mobilisiert, der so viele Herzen berührt, der so viele Leute umgekrempelt hat wie ihn. Jemand, der so eine Lebensleistung auf die Beine gestellt hat, selbst wenn man nicht an ihn glaubt, ist das eine unbestreitbare Tatsache. Ein Lob von ihm, eine Anerkennung von ihm, eine Ehre von ihm, Liebe von ihm. Wow, das steigert unseren Wert so unglaublich. Und wir brauchen das. Ich habe ein Zitat gelesen von einer preisgekrönten Schriftstellerin, die sagte, sie war in ihrem Leben schon immer eine Glocke, aber sie hat es nie gewusst, bis jemand sie hochgehoben hat und zum Klingen gebracht hat. Es braucht irgendwie fast immer jemanden, auch von außen, der uns zum Klingen bringt. Und Jesus will dieser Jedermann sein. Er möchte dich zum Klingen bringen. Er möchte dir sagen, wer du bist. Dass du seine Schwester bist, sein Bruder bist. Nicht nur, das ist das erste Mal, dass er ihnen das sagt in dem Moment. Ihr Musiker, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und ich glaube, dass es ganz viele Momente gibt, wenn wir das verstehen. Jesus stellt uns Fragen. Er nimmt sich Zeit für das, was uns bewegt, was dich bewegt. Jesus ruft dich bei deinem Namen. Es geht um dich. Und wenn man das irgendwie verstanden hat, und das kann man irgendwie mit dem Verstand ein bisschen verstehen, mit dem Herz ein bisschen verstehen, mit der Seele verstehen, wie auch immer, aber es ändert alles. Und Jesus möchte dir sagen, wer du bist. Und er möchte, dass du seine Schwester bist, dass du sein Bruder bist. Und egal, ob du gerade meinst, das ist gerade der richtige Moment, ich glaube, dass die Jünger gerade alles andere als gerade den richtigen Moment dafür gekommen haben, sehen. Im Jahr 1955 hat Elisabeth Hansen ihre Wohnung ausgerümpelt. Irgendwelche Kisten und Sachen gefunden, überlegt, behalte ich das nicht. Und sie hat einen total ätzenden, ekelhaften, alten Stoff gefunden und hat sich auch gefragt, warum habe ich das eigentlich alle Jahre aufbewahrt. Dieser Stoff, da kann ich ja nichts draus nähen, der sieht ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß aus. Ein absolut ekelhaftes, viel zu knalliges Grün. Der Stoff ist abgewetzt und dreckig und fleckig. Der kommt in die Tonne. Auf dem Weg zur Mülltonne trifft sie ihren Sohn und der Sohn sagt, ach Mama, darf ich den Stoff haben? Und sie sagt, was willst du denn mit dem Stoff? Der taugt nur noch für die Mülltonne. Das ist nur noch Dreck. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Total kaputt. Und der Sohn sagt, doch Mama, lass mich mal machen. Und er nimmt zwei Tischtennisbälle, sägt sie durch, näht herum und er schafft etwas von absolut großem Wert. Er schafft es, dass daraus ein Wesen entsteht, was eine eigene TV-Serie hat, die über Jahrzehnte in vielen Ländern der Welt läuft. Er schafft es, dass dieses Wesen eine Hitsingle nach der anderen hat, wo viele von uns noch die Songs mitsingen können. Er schafft es, dass dieses Wesen einen eigenen Stern hat auf dem Walk of Fame in Hollywood, dass er einen Oscar bekommt und dass er die vielleicht ungewöhnlichste Liebesgeschichte der Welt hat. Mit einer faszinierenden Schweinedame, Miss Piggy. Die Rede ist von Kermit dem Frosch. Vielleicht fühlen wir uns irgendwie auch wie so ein Stück Stoff, was eigentlich in die Tonne gehört. Aber Jesus kann aus uns was machen. seine Brüder und Schwestern. Und er ruft dich bei deinem Namen und will dir allen Wert geben, den du wirklich hast. Amen.